Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 22. Was der Auktionator noch wusste. Mit dem ehemaligen Auktions- und Vermarktungsleiter des Westfälischen Pferdestammbuchs, Bernd Richter. Im Jahr 1954 fand die erste westfälische Reitpferdeauktion in der damals nach dem Krieg gerade neu erbauten Halle Münsterland statt. Seitdem hat sich im Auktionsgeschäft und in der Pferdezucht so einiges verändert und weiterentwickelt. Einer, der das westfälische Auktionsgeschehen ganz genau kennt und über Jahrzehnte begleitet und geprägt hat, das ist Bernd Richter. Von 1994 bis 2019 war er federführend für die Vermarktung am Westfälischen Pferdestammbuch zuständig. Dabei hat er Reitpferde und Fohlen für die Auktionen gesichtet und ausgewählt und anschließend auch selbst als Auktionator versteigert. Mitte 2019 hat er dann die Zügel in Münster-Handorf weitergegeben. Dem Westfälischen Pferdestammbuch ist er als Züchter und Auktionsbeschicker aber immer noch treu geblieben. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit dem ehemaligen Auktionsleiter und Auktionator des Westfälischen Pferdestammbuchs, Bernd Richter, über seine Erfahrungen und Erlebnisse rund um das westfälische Auktionsgeschehen, den Wandel der Zeit in Pferdezucht und Pferdeverkauf und wie Bernd auch in seiner Rente dem westfälischen Auktionsgeschehen noch treu bleibt. Herzlich willkommen, Bernd Richter.
Ja, herzlich willkommen, Britta Knaub. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Bernd, schön, dass du hier bist. Du warst hier beim Westfälischen Pferdestammbuch ganze 25 Jahre lang Auktionsleiter und Auktionator. Erzähl doch erstmal so von deinem Werdegang und wie du überhaupt zu deiner Position hier am Westfälischen Pferdestammbuch gekommen bist.
Ja, ich war von Haus aus mit den Pferden verbunden. Ich komme von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in Hopsten, das ist ganz im Norden des Zuchtgebietes in Nordrhein-Westfalen. Ja, dann über die Ponyreiterei, über die ganz normale Reiterei, immer schon auf Turnieren tätig als Ansage, auf Hengstschauen und so weiter und wurde dann irgendwann angesprochen nach einer Versammlung hier im Westfälischen Pferdestammbuch. Sie suchten jemanden für die Neugestaltung der Auktionen, ob ich nicht an dieser Position Lust hätte. Ich habe das dann natürlich, weil ich schon sehr lange im öffentlichen Dienst war und so weiter, erstmal verneint, weil ich schon einiges mitbekommen hatte, wie heiß und auf welchem Feuerstuhl man sitzt, wenn man hier die Pferdevermarktung betreibt. Habe mich dann aber doch nach langem Hin und Her entschlossen, auf sehr viel Zuspruch von Herrn Dr. Mar Ahrens, den damaligen Zuchtleiter und Geschäftsführer, diesen Job anzunehmen. Ja, habe es nie bereut. 25 schöne, spannende Jahre und bin gerne nach Handorf gefahren, habe diesen Beruf hier ausgeübt.
Warst du schon, als du hier deinen Dienst angetreten hast, als Auktionator vereidigt oder hast du dann diesen Weg angetreten, nachdem du hier angefangen hast?
Nein, ich bin auch nicht vereidigt. Ich bin ganz normaler Pferdeversteiger, Auktionator. Das kann im Übrigen jeder werden. Er geht zur Gemeinde, zum Ordnungsamt, beantragt diesen Schein. Also jeder ist falsch, man sollte nicht vorbestraft sein wegen Diebstahl oder anderen Sachen. Das wird dann doch schwierig. Also wer die sogenannte reine Weste hat, kann diesen Schein beantragen. Der kostet, ich weiß nicht, 200, 300 Euro. Und dann kann man bewegliche Güter, das heißt keine Immobilien und andere Sachen versteigern, aber Pferde, Obst, die können zum Fischmarkt fahren, die können alles machen damit. Bei mir hat sich das dann auf die Pferde beschränkt. Aber das ist kein Problem, kann man machen.
Und das hast du dann direkt gemacht, als du hier angefangen hast?
Das habe ich drei, vier Monaten gemacht, weil ich wollte gerne, dass diese Sache gebündelt in einer Hand liegt, damit die Verbindung zwischen Kunden und Aussteller und Auktionator und den Pferden einfach optimal wird.
Du warst damals dann ja auch der erste verbandseigene Auktionator, das heißt also Vermarktungsleiter und Auktionator in einer Person. Welche Vorteile meinst du hat das für einen Verband und was sind vielleicht auch die besonderen Herausforderungen, die das mit sich bringt?
Also die Vorteile sind ganz klar, dass sie sehr nah am Kunden sind und die Pferde kennen und sie wissen auch, wenn sie beim Ausprobieren dabei sind und welche Pferde die Kunden auf dem Schirm haben, sodass sie das auch möglichst häufig hinbekommen, dass auch diese Leute diese Pferde bekommen. Wenn sie ohne jegliche Kundenbindung sonntags morgens anreisen und Pferde versteigern, haben sie ja ganz wenig Möglichkeiten noch zu steuern, wer bekommt welches Pferd und wo wird es am besten passen. Ja, die Herausforderung ist sicherlich, dass man versucht, ein optimales Bindeglied zwischen Kunden und Verkäufer, also sprich Käufer und Aussteller, Züchter, herzustellen, damit möglichst beide Parteien, die sind ja nicht nur einer Partei verpflichtet, sondern beiden zufriedenstellend nach Hause fahren am Sonntagabend oder Samstagabend.
Also da 1994 deinen Dienst hier angetreten hast, du hast es vorhin schon einmal kurz erwähnt, war unter anderem ja auch ein Ziel für dich, die Verbandsauktion neu zu konzipieren. Hier hast du dann einmal diese Zwischenauktion Handorf Extra eingeführt, die mittlerweile ja als Winter- und Sommerauktion bei uns bekannt sind. Wie hast du das wahrgenommen? Was war für dich zunächst so in deiner Anfangszeit die größte Herausforderung hier am Westfälischen Pferdestammbuch?
Ja, die größte Herausforderung war sicherlich, die Qualität der Pferde deutlich zu verbessern, die auf den sogenannten Elite-Auktionen hier stattgefunden haben. Es gab damals zu seiner Zeit, als ich angefangen bin, nur zwei Elite-Auktionen im Herbst und im Frühjahr, wobei die Herbstauktion immer deutlich besser lief, weil die Pferde eben reifer und weiter waren. Aber wir mussten natürlich vom Niveau der Pferde, von der Qualität hoch und von der Stückzahl runter. Es waren für meine Begriffe viel zu viele Pferde. Wir hatten damals 80 Pferde in der Elite-Auktion, was eigentlich gar nicht machbar ist, 80 Pferde innerhalb von zwei Jahrgängen zu rekrutieren und für eine Elite-Versteigerung auszuwählen. Wir haben dann meine erste Auktion 1994 im Oktober gemacht mit 49 Kandidaten, die sehr, sehr gut lief. Und ich habe dann versucht, direkt, weil der Weg doch sehr lang ist, im November auszusuchen und zu sagen, die Elite-Auktion im April geht nicht, die müssen warten bis nächstes Jahr Oktober. Das macht kein Züchter mit. Schnell eine vorgeschaltete Januar-Auktion zu gestalten, war auch nicht ganz einfach, weil es dann hieß, ja, das sind die Pferde zweiter Wahl. Aber sehr schnell merken auch gute ländliche Reiter, hier sind noch sehr, sehr gute Pferde. Nach ein paar Jahren habe ich dann die Youngster dazu genommen, ungefähr 20 an der Zahl. Das lief auch sehr, sehr gut. Und somit hatten wir eigentlich auf der Januar-Auktion einen festen Block von 50, 60 Pferden, die wir versteigern konnten. Weil das dann über Jahre sehr gut funktioniert hat, haben wir das für den Sommer gleich nochmal eingeführt, allerdings mit einer etwas kleineren Stückzahl. Aber auch die Auktion lief eigentlich immer sehr, sehr gut. Die Sache mit diesen jungen Pferden auf den Auktionen ist ja meist doch für viele Kunden Anreiz, weil die wollen alle Entdecker spielen und wollen alle das junge, unverbrauchte Pferd. Das beim Youngster, das so gut lief, hatten wir auch nicht gedacht.
Und wie sind deine Umstrukturierungen hier allgemein beim Verband dann angekommen? Das ist ja schon, ich sag mal, eine große Neuerung, da zwei Auktionen erstmal mehr einzuführen.
Also da muss ich sagen, ich hatte ja damals, war ja in enger Zusammenarbeit mit Herrn Krautwig, der seinerzeit PR-Chef war hier, Dr. Bornemann und Herrn Brüggemann, das ist sehr positiv aufgenommen worden. Die haben mir einfach freie Hand gelassen und vor allen Dingen wurde ich massiv unterstützt und begleitet von Herrn Dr. Mahrens, dem damaligen Zuchtleiter und Geschäftsführer, der mir doch sehr, sehr freie Hand gelassen hat, so nach dem Motto, macht was und es muss funktionieren. Und da hatte ich immer sehr viel Rückhalt bei Dr. Mahrens, der meines Erachtens das auch fantastisch gemacht hat hier über die Ja, als Zuchtleiter und natürlich auch als Geschäftsführer.
Wir reden ja immer viel über Veränderungen in der Pferdezucht. Was aber im Pferdekauf ja sicher auch mit einhergeht, ist eine große Veränderung in der Digitalisierung. Wenn ich so an unsere Videotermine aktuell denke, wenn wir da am Tag 70 bis 80 Fohlen filmen, werden da Unmengen an Daten von Foto- und Videomaterial produziert. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viel Terabyte Datenmaterial bei unseren Videografen. Dann wird alles ins Internet gestellt, sodass die Kunden das auch sichten können. Das war ja früher alles auch noch ganz anders. Wie hast du denn die Videotermine erlebt oder geleitet, als es noch keine Digitalkameras gab und auch noch nicht alles direkt übers Internet übertragen und hochgeladen wurde?
Ja, wir haben das Lot dann zusammengestellt. Zunächst wurde der medizinische Check durchgeführt, danach dann erst Videotermine gemacht, weil das auch ein Kostenfaktor war. Wir hatten damals noch diese schönen handlichen VHS-Kassetten, die zum Kunden verschickt wurden. Unvorstellbar heute. Wir hatten paketeweise Post hier.
Also wurden die Videokassetten tatsächlich an die Kunden verschickt zum Angucken, als es noch kein Internet gab?
Die wurden zusammengeschnitten, die wurden besprochen und wurden dann verschickt. Das war ein Riesenaufwand, wenn man das mit heute vergleicht. Unvorstellbar, wäre heute gar nicht mehr möglich. Ich wüsste nicht, wie man das heute überhaupt noch gestalten könnte. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass dieser Aufwand in keinem Verhältnis steht und haben diese Trainingswochen eingeführt. Haben also die Pferde kommen lassen, haben Fotos, Videos gemacht und wussten natürlich schon sehr viel mehr über die Pferde, über Rittigkeit, über Problemchen und haben die dann freitags wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, pass auf, der muss hier bleiben, sonst funktioniert das nicht, der ist nicht geritten, der ist auch nicht ordentlich gearbeitet von euch, sonst machen wir das nicht. Das war ein großer, großer Vorteil, um auch dem Kunden bessere Qualität zu liefern. Ne?
Das machen wir ja auch heute noch so mit den Testwochen.
Das halte ich auch für sehr, sehr gut.
Und wie lief das denn da dann mit der Videoerstellung ab?
Ja, wir haben also die Videoaufnahmen gemacht, meistens an zwei Tagen Dressur, einen Tag springen. Und dann gingen wir ins Kämmerchen hinten in der großen Halle. Dann wurde das Ganze zusammengeschnitten, damals noch mit der Firma Gänserich. Dann war dieser Film im Rohbau, sage ich mal, ich bin da kein Fachmann, fertig. Und wurde dann besprochen, also mit Text auch besprochen, ne? Das war nicht immer so. Irgendwann haben wir das mit dem Text auch gelassen, weil wir auch gemerkt haben, naja, komm. Aber dann rief schon mal einer an, ach, war doch schön, wenn einer besprochen hat. Aber im Gro ist es eigentlich dummes Zeug. Wenn man heute einen Katalog hat, man hat so viel Informationen über ein Pferd. Wenn dann noch einer erzählt, dass die sechste Großmutter irgendwann mal im M-Spring in Rooks platziert war, ist das eigentlich irrelevant.
Und wie wurden diese Videos dann den Kunden zur Verfügung gestellt?
Ja, die wurden also wirklich verschickt in einem Paket. Diese VHS-Kassetten und wurden denen zugesandt und die haben sich die auch angeguckt. Also das konnte man schon reflektieren, dass sie gesehen haben, ah, der und der und der und.
Das ging dann ja an einen recht ausgewählten Kundenkreis, gehe ich mal von aus. Aber wie war das dann, wenn Neukunden Interesse hatten?
Wenn Neukunden Interesse hatten, haben wir das gemacht, haben denen auch eine Kassette zugeschickt, aber gleich mit ein paar Merk, dass dann auch natürlich eine Reaktion kommen muss. Wenn nicht, dann haben wir das natürlich eingestellt mit den Kassetten, weil das war ein Riesenaufwand und auch finanzieller Aufwand. Und wenn ich dann noch denke, dass diese Kassetten auch zu über 100-fach ins Ausland geschickt wurden, mit Kosten, die eigentlich gar nicht zu begleichen sind, das kann sich nicht rechnen. Heute sicher nicht mehr.
Wenn man es mit heute vergleicht, auch tatsächlich unvorstellbar, was da für ein Aufwand betrieben wurde.
Also die Foto- und Videogeschichte, bis diese Kassette fertig war, hat eine gute Woche hier gedauert, dann nochmal alles kopieren und so machen. Also so 10 Tage war Gänserich damit beschäftigt und wir natürlich auch. Ne? Also wir, der Auktionsteamkreis.
Ja, das Gleiche ist ja auch ähnlich mit der Auswahl der Fotos. Ich kann mich noch daran erinnern, auch wenn das noch gar nicht so lange her ist, als ich beim Hannoveraner Verband in Pferden gearbeitet habe, haben wir tatsächlich noch die Fotos ausgedruckt auf großen DIN A3 Seiten. Dann wurde angekreuzt, welches Foto ausgewählt wurde. Dann ist man mit dem Auto und den Ausdrucken dahin gefahren, wo die bearbeitet wurden und hat die dann irgendwann wieder abholen können. Heute kriege ich von der Firma Reki, die für uns arbeiten, einen Link geschickt und kann direkt im Internet mein Kreuzchen setzen, welches Foto wir nehmen wollen. Wie lief das denn bei euch ab?
Ja, also die absolute Vorstufe waren die ganz normalen Filmrollen, die jeder noch kennt. Die wurden dann in einer großen Aldi-Tüte gesammelt vom ganzen Tag, wurden zu Foto Koch hier nach Münster gebracht, am anderen Morgen abgeholt und dann wurde hier mit 2 oder 3 Leuten mit Schere und Schnibbel geschnibbelt, in die erst eingerahmt. Und dann haben wir meistens hier in diesem Raum, den gab es damals noch nicht, einen Raum weiter, die hast geguckt und dann konnte einer sagen, hier und da, Herr Krautwig hat da immer mitgeguckt, er hatte auch immer ein sehr gutes und waches Auge. Und dann kam die nächste Stufe, war die du eben erklärt hast, dass diese großen Bögen kamen. Das war schon eine wesentliche Erleichterung. Ne? Die kamen dann vom Drucker, diese riesen Bögen und dann wurde angekreuzt, zack, zack, zack. Ja, und heute hast du ja geschildert, ist das ja in dem Moment, wo Herr Recki abgedrückt hat, weiß man ja, man hat ihn getroffen. Ist ja auch eine wesentliche Erleichterung fürs Pferd. Wenn die mit so einem Dressurpferd einen 36er Film voll machen müssen, der ist ja fertig nach dem Fototermin. Ne?
Wie viele Fotos habt ihr denn so durchschnittlich dann pro Pferd gehabt?
Ich sag mal, so ein halber Film, der war da drauf.
Da geht ja auch eine ordentliche Rutsche an Filmen dann durch.
Ja. Damals hat noch unser Hausfotograf Herr Schamper fotografiert, der von einer beneidenswerten Ruhe und Sorgfalt ausgestattet war, die man einem einfach manchmal gar nicht verstehen konnte. Der hat einen manchmal wahnsinnig gemacht mit seiner Ruhe, der nochmal und nochmal und nochmal. Dann macht er die zweite Rolle und oh. Aber es war schon eine anstrengende, aber auch eine schöne Zeit. Die Züchter haben gewusst, wenn sie mit dem Pferd nach Handorf müssen zum Foto- und Videotermin, dann ist der Tag rum, weil das einfach von der Logistik her auch einfach für die Reiter auch anstrengend war, wenn die da 30, 40 Pferde reiten mussten, wir mit 5, 6 Mann, kamen ein paar Externe dazu, aber zum Beispiel so ein Marco Zimmermann, der hat dann immer schon einen strammen Tag gehabt, ne? Aber hat er heute auch noch.
Hat er heute auch noch, auf jeden Fall. Gleiches wie für Fotos und Videos gilt ja auch irgendwie für die Kataloge. Auch das geht heute in einem Grafikprogramm auf dem Computer. Im Anschluss gibt es eine PDF-Datei, die an die Druckerei übermittelt wird. Und so eine Woche später haben wir dann den ausgedruckten Katalog hier vorliegen. Auch das war ja wahrscheinlich vor 30 Jahren noch alles etwas anders.
Ja, wir hatten das Foto, die technischen Daten und dann eben ein weißes Blatt Papier, aber Aussteller, Pferde gemessen, weil die hier waren zum Foto-Videotermin. Und dann wurde jedes Pferd besprochen, diktiert auf dem Diktiergerät. Maria Berger tippte alles aus, dann die üblichen Sachen, Rechtschreibfehler und so weiter, die bei Maria sehr, sehr selten sind, weil sie einfach aufpasst und konzentriert arbeitet. Aber dann ging alles zum Drucker, dann kam der Andruck und so weiter. Aber ist alles mit viel, viel mehr Zeit, auf 6, 8 Wochen vor der Auktion mussten sie diese Sachen in Angriff nehmen, sonst hätten sie es gar nicht durchführen können.
Ne? Wie lange hat das so gedauert, vom Videotermin bis zum fertig ausgedruckten Katalog?
Ja, 4 Wochen. Ja, würde ich sagen, über den Daumen.
Das war dann aber ja doch für den Aufwand noch ganz schön schnell.
Ja, ja. Aber das ging auch, weil die Aufgaben auch sehr gut verteilt waren. Ne? So diese Video-Fotosache war mein Ding. Krautwig machte ganz viel so PR und diese Sachen. Dann die Textbeschreibung, die wir meistens zu zweit gemacht haben, die auch mit den Pferden vertraut waren, die Pferde kannten.
Hast du so aus deiner Zeit, wo du hier die Videotermine geleitet hast, noch so ein prägendes Erlebnis, was dir da mal widerfahren ist, was du nie vergessen wirst?
Ja, prägend war immer wieder, dass einige Pferde einfach sehr, sehr wenig gearbeitet waren, weil die Züchter nicht die Möglichkeiten haben. Und ich weiß, an einem Morgen hatten wir einen Fotovideotermin und gleich die ersten beiden Pferde, die waren so unter Strom, dass beide Reiter schon im Dreck lagen. Und wir schon natürlich bei den ersten beiden Pferden, dann hast du eine Grundstimmung, da ist schon mal. Und die Züchter dann, ja, gestern noch geritten, weil das kennst du auch mit dem gestern noch geritten. Da haben doch einige Leute ein Kurzzeitgedächtnis, die vertun sich dann im Kalender. Aber gut, die Züchter haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, ne, dass die Pferde vernünftig geritten werden. Deswegen kann ich immer nur sagen, bringt sie früh genug nach Handorf, diese ganze Umgebung, der Beritt und alles, es lohnt sich dreifach nachher. Ne?
Hilft auf jeden Fall, wenn wir die Pferde hier vorher schon ein bisschen auch unter unseren eigenen Reitern einmal in Beritt hatten. Früher war es ja auch so, dass schon während der Auswahltour die Pferde noch vom Team der Vermarktung selbst Probe geritten wurden. Wann wurde das geändert? Kannst du dich da noch daran erinnern, was es da für ausschlaggebende Punkte gab?
Also früher haben wir immer einen Reiter mitgehabt, einen Auktionsreiter, weder Springen noch Dressur. Das lag so ein bisschen an den Auswahlterminen. Wenn wir so im Kreis Paderborn, Brakel, Höxter unterwegs waren, haben wir Springreiter mitgenommen, weil da einfach vermehrt Springpferde waren. Und wenn wir dann irgendwo im anderen Dressurraum waren, Hemer, Edelmuch oder so weiter, haben wir natürlich Dressurreiter mitgenommen. Das ist eigentlich letztendlich eingeschlafen, sag ich mal, oder irgendwann haben wir gesagt, Stopp, brauchen wir nicht mehr, als wir die Testwochen eingeführt haben. Da haben wir gesagt, also komm, die Pferde kommen ja schon übernächste Woche, dann können wir das auch bei uns probieren. Ne?
Und dann wurden die Pferde, wie es auch jetzt ist, direkt eingeladen und dann hier von den Auktionsreitern Probe geritten, damit man es auch gebündelter hat.
Die kamen montags, wurden einmal am Platz angeguckt, war alles in Ordnung, haben die irgendwelche Macken, ist irgendwas dick, geschwollen, Beschlag und so weiter. Dienstags, Mittwochs wurden dann Dressuraufnahmen gemacht, meistens freitags morgens springen oder auch vorgelagert, weil die Springreiter schon wieder Turnier hatten, wurde was getauscht. Aber dass wir mit den Video- und Fotoaufnahmen in der Woche durch waren, damit wir in Ruhe das zusammen bauen konnten. Ne?
Das ist ja auch ein Konzept, das sich jetzt bis jetzt durchgezogen hat und das wir auch immer noch so beibehalten.
Ja, ihr macht ja nun wesentlich mehr Auktionen und habt ja nun viel, viel mehr Pferde, die ihr vermarktet. Das muss auch so, das geht ja nur, wenn man sieht, wie viele Pferde ihr vermarktet, wenn das ein eingespieltes Team ist und das alles funktioniert. Und da habt ihr natürlich vom Auktionsteam tolle Leute und mit Recki auch die nötige Unterstützung. Das ist ein Vollprofi.
Die Pferdezucht und somit auch die Pferde haben sich ja im Laufe der letzten Jahre auch extrem geändert und gewandelt. Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen und welche Auswirkungen hatte das vielleicht auch auf das Auktionsgeschäft?
Ja, die Entwicklung hat sich insofern gewandelt, wo ich glaube, dass die Pferde heute wesentlich rittiger geworden sind, im Handling, im Umgang und so weiter. Ja, dann hat sich, meine ich, auch die Qualität der Pferde dadurch, natürlich weil sie auch rittiger waren, deutlich verbessert. Mit dazu beigetragen hat sicherlich auch die Öffnung des Zuchtverbandes. Das war ja ein ganz schwieriger Prozess hier in den 90er Jahren, dass wir auch neben unseren westfälischen Top-Pferden auch nur ein fremdes Blut hier ins Zuchtgebiet reinlassen, sprich Ängste für die Körung und vor allen Dingen auch die Fohlen auf den Fohlenauktionen. Wir hatten zu Beginn ja, heute unvorstellbar, durften nur Fohlen zur Auktion, deren Väter hier in Westfalen stationiert waren, nur Westfalen zur Körung und zu den Auktionen. Das würde heute gar nicht mehr gehen, wenn man denkt, in euren schönen Fohlenkatalog guckt, jetzt mit 170 Pferden anlässlich der Westfalenwoche und wir nehmen mal die raus, wo der Vater nicht in Westfalen steht, dann seid ihr in einer halben Stunde fertig.
Dann wird es eine kleine Kollektion, das ist so.
Also diese Öffnung war unumgänglich. Wir müssen uns vorstellen, damals diese Einengung der Geschichte, wir hätten diese Öffnung nicht, und das war wirklich ein Kampf, ich kann mich gut an diese Sitzung erinnern, und wenn wir nicht Dr. Mahrens gehabt hätten, Fritz Ligges, Heinz-Sieger Volsen, die vehement drauf gepocht haben, dieses durchzuziehen, dann hätten wir heute keinen Cornet, wir hätten keinen Vitalis. Das sind Linienbegründer, die hätten wir nicht gehabt. Und das wäre eine Katastrophe geworden. Vor allen Dingen brauchen wir dringend nach Polydor und Pilot so einen Hengst wie Cornet Olenski.
Und nun findet man ihn ja in doch sehr vielen Pedigrees der westfälischen Fohlen, Pferde, überall.
Das war sicherlich der größte Glücksgriff der letzten 20 Jahre, dieser belgische Hengst Cornet Olenski. Ich habe ihn ja von Anfang an mitverfolgen dürfen auf einer Fohlenschau in Belgien, wo Heinrich Amsburg ihn kaufte und dann nach Westfalen holte. Und wie Heinrich das schon mal macht, rief er an, ich sollte kommen, mir diesen Belgier angucken, der würde springen, sowas hätte er noch nie gehabt. Das hat er aber jedes Jahr, das verstehe ich auch, als Vermarkter. Er muss ja nun auch viele Pferde vermarkten. Aber er hat natürlich Westfalen auch mit Fürst Heinrich, mit Cornet und vielen anderen mehr sehr, sehr viel gutes Blut hier ins Land gebracht, das wir heute noch gebrauchen können. Schade, dass Fürst Heinrich so früh eingegangen ist. Das wäre sicherlich auch ein richtiger Stempelhengst geworden. Ja, und bin dann zu Ramsburg gefahren, habe diesen Hengst springen sehen. Da habe ich auch sagen müssen, das hast du bislang auch noch nicht gesehen, dass ein Pferd so springt und auch vom Habitus, von der Korrektheit, von allem so komplett, wie dieser Hengst war. Ich habe dann Dr. Mahrens darüber informiert als Zuchtleiter und da sagte er, dann müssen wir um Himmels Willen sehen, dass dieser Hengst hier bei uns bleibt. Und dann waren wir auf der Suche von der Vorauswahl bis zur Körung, wer kann diesen Hengst kaufen? Das Heinrich Ramsburg natürlich das nicht als Gastgeschenk abgeben wollte, war uns auch klar. Das war eine Riesensumme zu der Zeit, die eigentlich, ja, da waren sicherlich ein paar Privatinsider, die hätten das machen können, aber es war keiner bereit, diesen Hengst für so viel Geld zu kaufen. Und dann kam unser, durch frühere Beziehungen, ich war 1995 mal in der Ukraine und hatte da Viktor Timoschenko kennengelernt nach der Eröffnung der Oststaaten. Und der stand dann irgendwann hier wieder vor der Tür nach 6-7 Jahren und wollte Pferde kaufen und hat zunächst Stuten gekauft und war auf der Suche nach so einem Hengst. Und den haben wir dann angerufen und der ist gekommen und hat dann auch abends den Hengst gekauft, hier auf der Vorauswahl. Ja, dann hatten wir den verkauft, aber jetzt muss er ja noch in Westfalen bleiben. Und die Verhandlung mit dem Landgestüt, die ging nicht, weil die gleich abblockten und sagten, nee, mit Russen machen wir keine Geschäfte und so weiter. Ja, und dann kann man nur Keiliges danken, dass er gesagt hat, ich nehme den schon. Und weil Keil stationiert war, dort war er auch in richtigen Händen, die Verbindung Ramsburg. Liges war eh sehr, sehr gut und dadurch war auch eine gute Stimmung mit den russischen Besitzern oder ukrainischen Besitzern. Und er hat ja vom Fleck weg 300-400 Stunden gedeckt und dich einfach durchgesetzt, wie kaum ein anderer Springhengst in den letzten 20, 30 Jahren.
Und ist jetzt aus der westfälischen Springpferdezucht auch nicht mehr wegzudenken.
Nein, und es ist ein Vererber, der sowohl exzellente Stuten wie auch Vatertiere vererbt, also Hengste, Wallache. Der ist ja die ganze Palette. Es gibt ja Hengste, Ferragamo ist zum Beispiel, der macht exzellente Stuten, männlich null. Der hat nicht ein richtiges Spitzenpferd als Wallach oder Hengst, hat sich einfach. Polly und Pilot sind fast identisch, die haben alles fertiggebracht über die Stutengrundlage, aber wir haben keinen richtigen Pilotsohn und wir haben keinen richtigen Polydor-Sohn. Ne? Cornets haben wir eine Handvoll, die auch noch dann wieder weiter sich vererben. Und er hat ja auch tolle Stuten. Ne?
Du hast ja in deiner Zeit hier beim Westfälischen Pferdestammbuch sehr viele Auktionen selber durchgeführt, man kann sie wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Gibt es ein Ereignis auf einer Auktion, ob positiv oder negativ, wo du dich noch sehr gut dran erinnern kannst, was du nie vergessen wirst?
Ja, wir hatten mal einmal ein Pferd, den haben wir, und der ist sogar dann Spitzenpferd geworden, den haben wir nicht mehr in die Bahn bekommen sonntags. Der ist einfach nicht mehr rein, das Ende. Der war ein paar Mal da reingeguckt im Vorhang, aber er ist nicht in die Bahn und wir haben den dann trotzdem versteigert. Der wurde noch Spitzenpferd, weil es war ein ganz tolles Pferd. War ganz so mit meiner ersten Auktion. In den Anfang, Mitte der 90er Jahre.
Aber da kriegt man bestimmt auch ein bisschen Schnappatmung, wenn das Pferd einfach nicht mehr rein will und man steht da auf dem Pult und weiß nicht, was man machen soll.
Vor allen Dingen, es bot überhaupt gar keiner mehr. Ne? Es war ja erstmal Stimmung. Ich hatte 3-4 Mal den angekündigt, aber er kam noch nicht rein. Und dann ist Marco nachher abgestiegen. Und dann Schuster war es, eine Schusterstute. Ist Marco nachher abgestiegen und hat sie dann an der Hand geführt und dann ging es. Ne?
Und dann wurde sie noch Spitzenpferd.
Ja, kostet 195, ja, genau.
Absteigen und führen ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt auch nach der Corona-Online-Zeit wieder ein paar Live-Auktionen hier gemacht, wo wir uns dazu entschieden haben, die Pferde nur noch in Anführungsstrichen an der Hand zu zeigen und nicht mehr zu reiten. Wie stehst du dazu, zu diesem Wandel jetzt im Auktionsgeschehen?
Halte ich für sehr, sehr gut. Habe ich auch während meiner Zeit schon ein paar Mal vorgeschlagen. Wurde nicht so angenommen, weil zu der Zeit, gerade bei den Zwischenauktionen, noch sehr viele Kunden morgen spontan kamen. Auch Handelsstelle, die Pferde noch einmal eben kurz unterm Sattel sehen wollten. Wenn so wie jetzt, das mit einer Testwoche, mit allem verbunden ist, sollte das Vertrauen so gut sein, dass man das auch lassen kann und dass man dem Kunden, dem Großkunden, wie eine Firma Berger oder so weiter sagen kann, pass mal auf, die 3-4 kannst du kaufen, da pass ein bisschen auf, der ist ein bisschen schwierig und so und so. Das müsste eigentlich gehen und ist ja wesentlich schonender für die Mannschaft und vor allem für die Pferde auch. Ne?
In deinem Privaten bist du ja auch selbst leidenschaftlicher Pferdezüchter. Dein größter Erfolg, würde ich sagen, war der Westfalen-Wallach Cluny, der 2019 mit dem Schweizer Martin Fuchs Europameister der Springreiter wurde. Erzähl doch mal, wie kam es zu der Anpaarungsentscheidung erstmal zu Cluny und wann hast du erkannt, dass Cluny ein ganz besonderes Pferd ist?
Ja, die Anpaarung kam zwangsläufig durch diese eben schon erwähnten guten Beziehungen zu den Ukrainern, zu Leges Ramsburg und natürlich auch zu der Qualität des Hengstes, die einfach zu der Zeit keine Konkurrenz fand. Es gab keinen Springhengst in Westfalen, der annähernd diese Qualitäten hatte. Ich war immer ein Freund von Ferragamo, mein Bruder und ich. Wir hatten mehrere, bestimmt in der Stückzahl 8, 9 Ferragamo-Stuten. Und ich habe diese eine behalten, ich hatte 4 Stück. Fräulein von Moor mit dem schönen Namen, die eigentlich ja vom Technischen her, von allem her, die wertvollste war. Die war jetzt klein, war nur 62 oder 60. Die habe ich dann mit Cornet angepaart. Das Fohlen war normal, wohl ein bisschen keck und hallo, hier bin ich. Was er von Anfang hatte, unheimliche Federkraft und Dynamik, so wenn der in die Weide ging oder wenn der über so einen Gartenschlauch sprang oder so, das war immer was Besonderes. Da konntest du hingucken und sagen, pass auf, jetzt macht das gleich wieder, ne? Ja, dann habe ich den Tierling Hengstweide, 2-jährig, zu Hause ein paar Mal freispringen lassen, das war sehr, sehr gut. Habe den dann zu meinem Freund Hubert Vonnert gebracht. Ich sage, Hubert, guck mal, ob der vielleicht sogar Hengst werden kann. Dann haben wir uns den da so angeguckt mit dem etwas Senkrücken und alles so. 1,58 60 groß. Kloni ist klein, ne? Der ist 3,64 groß, der ist er gar nicht. Ja, und dann hat Robert gesagt, ach, lass mal hier, ich guck mal 14 Tage. Und nach 14 Tagen rief er an, du guck dir mal dein Pferd an. Ja, ich bin da hingefahren. Dann haben wir den alle laufen lassen. Ja, sagt Robert, würdest du dabei decken lassen? Ich sage, nee. Ja, dann hol ihn mal ab, aber ich zeig dir noch mal eben, wie er springt. Ja, dann haben wir da so eine 2 Sprünge aufgebaut. Und das war, pah. Da sagt Robert zu mir, und wenn da aufgepasst wird, dann hast du ein Weltpferd. Der ist so vorsichtig und so schlau. Der war immer absolut von überzeugt von diesem Pferd. Ne? Absolut. Ja, dann habe ich den zu Sandra Terbane gegeben. Die war damals Beraterin bei Tönner Havadik, wo ich wusste, die geht auch vernünftig mit den Pferden um. Die sind, weil ich auf Turnieren zum Richten, nie irgendwie was Komisches, immer ruhig. Und ich sage, Sandra, so und so, ich vertraue dir an. Ich sage, bitte. Ja, kannst du dich 100% drauf verlassen. Ja, und dann hat sie den 2 Jahre exzellent ausgebildet, hat Springpferde gewonnen, Sichtung gewonnen, das war eine Augenweide. Die hat sich auch wirklich dran gefummelt, weil der war schon schwierig. Rechtsrum hatte der immer schon, wie damals mit Fuchs auch in Aachen, rechtsrum war das schon eine Nummer. Das erste Turnier bei Gripsdorfer in Werne, nicht in den Parcours gekommen. Ne? Wir haben die Sache abgebrochen, so frech wurde der. Danach haben wir ihn auch kastriert. Ja, und dann hat Sandra gesagt, du, Bundeschampionat, da war der 6-jährig, das will ich nicht, und das mach das mit jemand anders. Und dann habe ich Gott sei Dank Jana Vargas beim normalen Gespräch und so. Ja, gerne, kenne ich und so. Ja, und das war ein Glücksgriff, ne? Die passte wie die Faust aufs Auge auf dieses Pferd, ne? Die immer so ein bisschen so, nie 100% Kontrolle. Ja, hat sie ja geritten, bei Warndorf im Finale bei den 7-Jährigen, dann 5., 6. Da ging es nach Lanaken, da war sie auch im Finale. Und da ging es natürlich los mit Käufern und Probieren und oh Gott. Da war, ich weiß noch, 40 Pferde im Finale, sie war 8. 9. Starter, sie war die erste, die in Null ging und überhaupt an diesem Parcours in einigermaßen Fehlerzahlen lehrt. Der führende bis dahin hat, glaube ich, 24 oder so. Das war so schwer. Ja, und dann kam Neto hier, unser brasilianischer Freund, und Fuchs, und ja. Ja, ich sage, wir machen aber jetzt nicht jede Woche probieren. Fuchs sagt, wir möchten gerne Dienstag, sind wir in Deutschland. Ich sage, gut. Ja, dann kam Dienstagmorgen Fuchs, und das war ein einmaliges Erlebnis. Ja, drauf, geritten. Der hat den so ein bisschen geritten, da ja. So ein Sprung, so hoch. Nochmal von der anderen Seite. Ja, und dann aber hoch. Ne? Dann gleich so 1,40 Meter steil. Dann muss ich sagen, das sind einfach Pferdeleute. Ne? Der ist abgestiegen, hat den geklopft. Kein Sprung mehr gemacht. Ja, sagt der Richter, wie ist das mit hier? Ja, ich sage, handelt den nicht mehr. Den Festpreis mache ich nicht mehr fertig. Ja, dann ist er gekauft. Fertig. Ich sage, ja, gut. Ich sage, was machen wir mit TÜV? Brauche ich nicht. Ich brauche keinen TÜV. Ich habe hier eine Liste bei allen Pferden, die ich kaufe, über Doping. Aber Röntgenbilder und diesen Kram, das brauche ich nicht. Wir haben das Pferd, kennen wir 7 Jahre. War der denn krank? Oder ich sage, nee, der ist 2 Jahre getüftet, das war in Ordnung. Aber seitdem war der nicht mehr beim Tierarzt. Ja, gut. Dann müssen wir sehen, dass wir das mit den Doping-Sachen hinkriegen. Und dann, ich sage, dann können die doch eben Röntgenbilder schießen, ne? Wir brauchen keinen TÜV. Ist der krank oder was hat der denn? Ich sage, nein. Ja, ist nicht ein Bild geschossen worden. Ich habe nach 14 Tagen habe ich gesagt, wir haben jetzt alle 12 Dopingergebnisse. Ja, dann holen wir den ab. Überwiesen, fertig, alles, also perfekt. Ja, und dann rief er nach 4, 5 Wochen an, wäre alles super, wäre ein bisschen wild und ein bisschen lustig draußen, aber das wird schon. Und dann hat er ja, das war, Lanaken ist September, dann hat er gleich im Januar oder den Dua schon einen zweiten gemacht, mit 100 Milde. Und da waren die natürlich schon gut zufrieden. Ne? Ja, aber ich bin froh, dass er da gelandet ist, weil einen besseren Reiter hätte er nicht kriegen können.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie es dann dazu gekommen ist. Wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, ist es ja nicht mehr lange bis zur Westfalenwoche, die ja traditionell immer Ende Juli hier in Münster-Handorf stattfindet. großes Ereignis hier am Westfälischen Pferdestammbuch mit Prüfungen bis zur schweren Klasse. Nachwuchspferde stehen aber natürlich auch im Fokus, sowohl auf dem Dressur- als auch auf dem Springplatz gibt es Qualifikationsprüfungen für das Bundeschampionat und die Westfalen-Championate finden statt, wo auch dann die 3- und 4-jährigen Reitpferde und Ponys für die anstehenden Bundeschampionate nominiert werden. Züchterisches Highlight dieser Tage ist sicher zum einen die Eliteschau für die Reitpferdestuten und Reitponystuten. Und dann gibt es da ja noch die große Fohlenauktion. Insgesamt 170 Fohlen haben wir da dieses Jahr ausgewählt. Du hast es vorhin schon angesprochen. Freitagabend 60 springbetonte Fohlen und am Samstagnachmittag dann 110 dressurbetonte Fohlen. Du bist mit deiner Nachzucht ja auch an beiden Tagen am Start. Am Freitag hast du einen Hengstfohlen aus dem Stamm von Cluny, ein Sohn des Gigabyte, und die Großmutter ist auch die Mutter von Cluny. Und am Samstag hast du eine Stute von Van Vermeer aus dem ersten Jahrgang, aus einer Dancier-Mutter hier am Start. Erzähl doch mal von den Fohlen und deren Stämmen und was das Besondere an deinen Fohlen ist.
Ja, Springfohlen, als du ja schon gesagt hast, ist aus der Tochter von Fräulein Vermeer, eine sehr schöne Cristallo-Stute, die sich gut vererbt hat. Das zweite Fohlen hat im letzten Jahr schon ein sehr gutes Hengstfohlen, aber in diesem Jahr sicherlich mit diesem Gigabyte-Fohlen, was für ganz, ganz Besonderes, rein äußerlich schon und bewegungsstark und vom Körperbau richtig, richtig klasse Fohlen. Thomas hat das Fohlen gesehen, hat gesagt, ich könnte ihn schicken, egal wie. Ich finde, wir müssen sehen, dass wir auf der Westfalenwoche auch exzellente Fohlen haben, weil das ja doch ein großer Pool ist und die Züchter müssen wissen oder die Aussteller müssen wissen, dass es hier auch gute Kundschaft gibt. Und wenn man an die letzten Auktionen denkt, sind die ja hervorragend gelaufen, hier die Live-Auktionen. Und das muss auch meines Erachtens dringend beibehalten werden, dass hier im Mutterhaus die Hauptveranstaltungen stattfinden, weil sonst wird das doch zu sehr verwischt. Und die Leute sagen, naja, wo, wie, was? Hier gehören, und das finde ich auch richtig, 50, 60 richtige Springfohlen hin. Und wenn ich den Katalog habe ich jetzt studiert, das sind ja vielfach Top-Stämme, die Genetik ist in Ordnung, im Mutterstamm, die Väter sind hochinteressant, das sieht sehr, sehr gut aus.
Du hast ja bei beiden Fohlen, sowohl bei dem Dressurfohlen als auch bei dem Springfohlen, auf Junghengste gesetzt. Wie triffst du so grundsätzlich deine Anpaarungsentscheidung? Was ist dir bei der Hengstauswahl da besonders wichtig?
Also wichtig ist mir natürlich beim Springhengst die Anlage. Ich habe diesen Gigabyte mehrfach gesehen am Turnier, auch bei uns in Lien, in Riesenberg, wo er immer wieder mit 8,5, 8,8 gewonnen hat. Ein hochrittiger Hengst, der leider im ersten Jahr ein bisschen Probleme hatte mit der Samenqualität. Ich hätte ihn schon im ersten Jahr benutzt, habe ihn dann aber gewartet und der Samen ist jetzt top. Die Schulz ist auch sofort wieder tragend geworden. Dann ist es ein absolut korrekter Hengst, der super Fundament hat, Hufe, Beine, sehr, sehr gut. Die Genetik ist gut über das väterliche Ballobeblut, die Mutter über Clinton, also wieder Cornet-Anschluss, dann Vollblut Saros und dann kommt nochmal ganz, ganz interessantes Blut, das hat mir Frankes Lothar seinerzeit erzählt, dieser Seneda, der bei Gigabyte hinten verankert ist, ist auch der vierte Vater von San Patriano Minister. Und er sagte, das wäre Spitzenblut in Holland. Ja, und habe den nach wie vor verfolgt, habe den Hengst gesehen, auch in Mardorf im Training mal, und habe den benutzt. Van Vermeer hatte ich anlässlich der Hengstschau bei Rüscher gesehen, mit großartigen Auftritten, mit ganz viel Rahmen und Habitus. Die Dossier Sir Donald-Stute ist das Erstlingsstute, hat ein sehr charmantes Rapp-Stutfohlen gebracht, mit schönen Bewegungen. Die Mutter ist auch ein sehr gutes Pferd, die seinerzeit auf der Fohlenauktion in gut oder auf Gut Easing ersteigert habe, weil da war schreckliches Wetter. Da war gerade dieses Cornet-Fohlen durch mit 60.000 Euro und die Leute, weiß ich nicht, boten nicht und Dressurfohlen. Und dann haben wir Carsten Lenz angerufen, einmal geboten und hatten dieses Fohlen. Wir haben das nie bereut. Eine tolle Mutter, ist auch wieder tragend jetzt und hatten, ich glaube, ein sehr charmantes, schönes, ganz feines Fohlen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Auftritte deiner und aller anderen Fohlen dann auf der Westfalenwoche. Was wünschst du dir, den weiteren Züchtern und allen Ausstellern für die Westfalenwoche?
Ja, dass sie weiterhin so gut angenommen wird wie bisher, dass wir nicht nur in der Vermarktung, sondern auch vor allen Dingen bei der Eliteschau tolle Stuten sehen, dann die Auswahl der Pferde, die zum Championat gehen, dass sie auch in der Stückzahl da sind. Ja, und den Züchtern eben gute Preise, den Ausstellern gute Fohlen oder gute Pferde, dass das rundum eine runde Sache wird, so wie das in den letzten Jahren, meine ich, ja perfekt gelaufen ist, auch mit den Abenden, da fühlt man sich einfach wohl, das ist eine Atmosphäre, da fährt man gerne hin und da können Sie auch in anderen Zuchtverbänden hören und hier und da, die sagen, ah, Westfalen, da fahren wir hin, das ist toll und da draußen und so weiter. Hoffentlich spielt das Wetter dieses Jahr mit, also letztes Jahr war es ja nur ein bisschen einschlägig.
Letztes Jahr gab es ja einmal den schlimmen Regen, aber ansonsten hatten wir am Ende dann ja doch noch Glück. Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr ganz trocken bleibt. Wie ist denn für dich so das Gefühl, wenn du jetzt bei den Auktionen nur noch daneben stehst und nicht mehr auf dem Auktionspult? Ist aber das Herz manchmal etwas wehmütig?
Ach, wehmütig kann ich nicht sagen. Ich habe das gerne gemacht. Der Anfang war auch schwierig, 95. Da hatte ich auch großen Respekt vor dieser Sache und war hypernervös und dann ging das ja mit den Jahren doch ganz einfacher. Es ist ja so, wenn man so eine Auktion startet und die ersten 2, 3 Pferde sind schon so nach den Vorahnungen gut versteigert, dann läuft es ja auch meistens. Aber wenn das erstmal alles so in Gang ist, ist es jedes Mal, das wird Thomas wahrscheinlich auch bestätigen, wieder so ein bisschen aufregend und gucken, dass alles klappt. Nee, also wie gesagt, ich habe das 25 Jahre gerne gemacht, aber ich müsste jetzt nicht sagen, oh, ich muss das unbedingt noch ein paar Mal machen und so. Also nee.
Beim Hengstmarkt im letzten Jahr, bei den Reitponys durftest du ja dann nochmal einspringen. Ja. Wie war da das Gefühl, als die Anfrage kam?
Ja, Carsten Rotermund rief an und sagt so, hier hat alles Corona, kannst du nochmal? Ich sage, klar, ich habe meinen Hammer noch, ich komme und diese Ponys, die kriegen wir noch versteigert. Jetzt hatte ich mich natürlich schon wieder ein bisschen weiter aus dem Fenster gesehen, weil ich dieses mit online gar nicht kannte. Dieses Bing und Bieten um 500 und das hat mich dann erst so ein bisschen irritiert, aber wir haben es ja zum Schluss dann hingekriegt. Und
ist ja dann auf jeden Fall alles gut ausgegangen.
Ja.
Ja, Bernd, dann dir erstmal ganz vielen Dank für deine Erzählungen und Berichte aus der Vergangenheit und der Blick in die Zukunft. Eine Abschlussfrage habe ich noch, wie immer. Was ist denn noch ein bisher unerfüllter züchterischer Traum von dir?
Ja gut, der eine Traum ist mir ja schon erfüllt worden, eines der besten Springpferde der Welt zu züchten. Das ist ja sicherlich nicht alltäglich. Leider hat er sich verletzt, sonst hätte er vielleicht noch 4, 5 Jahren und noch eine Olympiade gehen können. Aber er war 2-mal im Finale auf der Olympiade. Er war Europameister, war Vize-Weltmeister, Weltcup, Vize. Mehr konnte so ein Pferd ja nicht erreichen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir viele gute Pferde züchten, die nicht nur für Aachen und Olympia reichen, sondern auch für den ländlichen Sport. Immer wieder aufpassen, hier in Westfalen die richtigen Produkte auch für die Reiterei zu liefern. Den Züchtern viel Glück. Ist ja im Moment nicht ganz so einfach, die züchterische Geschichte, weil wir doch in den Preisen nicht nur beim Tierarzt alle schimpfen, sondern auch in der Futtermittelindustrie, im Kunstdünger, in allen Belangen der Züchter im Moment doch ein bisschen unter Druck steht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da den Service und alles leisten, dass es weitergeht, dass die guten Stunden zum Hengst kommen und dass wir nicht in der Population auch zu viel verlieren, denn die richtige Klasse kommt noch immer aus der Masse. Ne?
Dann wünschen wir jetzt erstmal dir alles Gute für die Auktion auf der Westfalenwoche und für alles Weitere. Ich sage vielen Dank, Bernd Richter.
Ja, vielen Dank, Peter. Schön, dass ich hier sein durfte und mich wie immer sehr wohl gefühlt. Dankeschön.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.